Es ist momentan eine riesige Verunsicherheit im Markt. Und deswegen ist vielleicht für viele, die keinen Zugang zur Ladeinfrastruktur momentan haben, so ein Vollhybrid ist vielleicht eine gute Lösung.
Dieser Podcast ist für die Menschen, die in mittelständischen Betrieben Verantwortung übernehmen wollen, die auf der Suche sind nach Ideen, wie man all die Herausforderungen meistern kann, die auf die Betriebe zukommen, um sie zukunftsfähig zu machen für diese schwierigen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir kümmern uns in den nächsten 15 Minuten vor allen Dingen um die Themen der KMU, der kleinen und mittelgroßen Unternehmen, von Personal über Digitalisierung und all das andere. Viel Spaß dabei! Für das Flottenmanagement zuständig zu sein, war wahrscheinlich noch nie so aufregend wie in dieser Zeit. Es gibt viele finanzielle Dinge zu beachten. Mal gibt es Förderung für Fahrzeug X oder Y, mal nicht. Und es ist natürlich auch so, dass die verschiedenen Antriebsarten ganz neue Denkmuster erfordern, als das vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren der Fall war. Neue Marken strömen auf den deutschen Markt, die Chinesen kommen, aber natürlich bleiben auch sehr innovativ die Wettbewerber aus anderen Ländern wie Japan. Toyota ist so einer, der auch ganz viel zu sagen kann, was mit Antriebsarten der Zukunft zu machen ist. Dessen Deutschlandchef André Schmidt ist mir jetzt zugeschaltet. Darüber freue ich mich sehr. Hallo Herr Schmidt, grüße Sie.
Hallo Herr Gerch.
Freuen Sie sich auf Olympia?
Ich freue mich, dass ich bei Ihnen im Podcast bin und ich freue mich natürlich auf Olympia. Absolut.
Ich frage das natürlich nicht nur aus rein privaten Erwägungen, sondern weil Toyota Mobilitätspartner der Olympischen Spiele ist. Können Sie, das ist ja jetzt so eine logische Frage, sagen, warum, was haben Sie davon?
Ja, ich freue mich tatsächlich auch persönlich ganz besonders, weil ich war ein paar Jahre in den USA, dort war ich verantwortlich für Tokio 2020, die ganze Mobilitätsaktivierung im Marketing und das hat ja wegen Corona nicht so gut hingehauen. Insofern waren wir bereit, auch in Tokio schon der Welt zu zeigen, was Toyota an Mobilitätslösungen im Sinne von Mobilität für alle entsprechend im Petto hat. Und jetzt wollen wir erstmalig in Paris diesen Showcase nach vorne bringen. Und da freue ich mich eben ganz besonders drauf.
Was beinhaltet die Partnerschaft denn? Also jetzt gar nicht so medial, sondern wen oder was befördern Sie von wo nach wo?
Ja, also wir halten sowohl die Athleten, die Spiele, die offiziellen, aber natürlich auch Zuschauer mobil. Und das in einer großen Diversität. Also unsere Philosophie lautet ja Antriebsdiversität und Mobilität für alle spielt eine ganz klare Rolle. Insofern sind wir da mit Mobilitätsprodukten am Start, die 100% elektrifiziert sind, sind aber tatsächlich 2650 Produkte, die wir da am Start haben und nochmal 700 Last-Mile-Produkte, die auch gerade wir sind ja nicht nur Sponsor der Olympischen Spiele, sondern auch der Paralympischen Spiele. Und wenn es dann um behinderte Sportler geht, dann sind Mobilitätsangebote natürlich besonders wichtig. Also über 3000 Mobilitätsprodukte halten die Spiele mobil.
Jetzt werden wir wahrscheinlich nicht alle durchgehen können, aber jetzt beginne ich mal bei dem, was Sie zuletzt genannt haben, vor allem für die Paralympics. Wie kann ich mir das vorstellen? Was sind das für, ja, ich sage jetzt mal so unfein Geräte?
Ja, wir haben tatsächlich für die Spiele selbst in Paris haben wir eigene Produkte entwickelt, zum Beispiel den Accessible People Mover. Wie der Name schon sagt, er bewegt Menschen durchs olympische und paralympische Dorf, die auch eine entsprechende Behinderung haben. Heißt also, Rampen sind dort inklusive, Befestigungen für die Rollstühle, rein elektrisch. Und da haben wir etwa 300 Produkte hier bei unserer Tochtergesellschaft in Portugal extra für die Spiele produziert. Dann halten wir aber natürlich tatsächlich die Rollstuhlathleten auch mobil, indem wir ein Gerät haben, was wir an die Rollstühle befestigen können und somit die Rollstühle komplett dann auch elektrisch sozusagen gezogen werden von diesem Gerät. Und insofern sind wir da von der Philosophie Mobilität für alle. Wenn man dann an paralympische Athleten denkt, die entsprechend mobilitätseingeschränkt sind, kommt diese Vision natürlich ganz besonders zum Tragen.
Nun machen Sie das ja alles nicht in großen Anführungszeichen nur für Olympia, sondern das ist ja auch reales Leben, was wir hier machen. Kriegen Sie eigentlich Kekse, wenn man Toyota noch als Autobauer bezeichnet? Das trifft es gar nicht mehr, oder?
Nee, trifft's nicht zu. Und wir sind tatsächlich auf der Reise seit etwa 2015, dass wir zu einem Mobilitätskonzern uns hinentwickeln. Und vielleicht für Ihre Hörer überraschend, wir haben uns ja schon mal komplett transformiert. Toyota war ja ein Webstuhlhersteller. Und aus den Patenten des Webstuhlgeschäfts wurde dann das erste Fahrzeug in Japan dann produziert. Insofern haben wir uns da schon vom Webstuhlhersteller zum Automobilhersteller transformiert und jetzt geht es weiter zum absolut breiten Mobilitätsanbieter. Und Sie sagen, keine Kekse gewinnen, in der Tat nicht, aber bei uns geht es wirklich darum, im Sinne von Mobilität für alle, die Mobilität nicht nur von A nach B zu sehen, sondern Mobilität ist auch was sehr Emotionales. Bewegung kann was sehr Emotionales sein. Im sozialen Bereich ist Bewegung Teilhabe. Insofern ist unser Mobilitätsbegriff also sehr weit gefasst. Und wir sprechen nicht nur von Metall und vier Rädern.
Oder auch ein paar mehr Räder, wenn es an Busse geht. Aber jetzt mal ehrlich, wie sehen die deutschen Straßen heute aus? Wir kennen Autos, wir kennen Busse, LKW und so weiter. Wie könnten sie vielleicht in einigen Jahren aussehen? Also vielleicht nehmen Sie uns mal kurz mit auf die Reise. Ein, zwei Beispiele haben Sie ja schon genannt. Gibt es noch weitere?
Ja, gerade im Schwerlastverkehr, im Busbereich, das ist natürlich auch von der CO2 und den CO2-Emissionen haben wir natürlich eine Riesenaufgabe als Industrie vor uns. Und da sehen wir den Wasserstoff als absolut adäquate Lösung an. Und zwar nicht nur für Neuprodukte, sondern auch um Bestandsprodukte entsprechend abzugraden. Und in Paris zeigen wir tatsächlich Busse, die mit unserer Brennstoffzelle komplett CO2-neutral fahren. Bei der Brennstoffzelle wird ja Wasserstoff getankt, Emission ist reines Wasser. Und diese Busse werden entsprechend mit der Brennstoffzelle angetrieben. Aber wir haben auch entsprechende LKWs, die wir von Diesel auf Brennstoffzelle umgerüstet haben, also abgegradet haben, damit dort auch Null Emissionen entsprechend realisiert werden. Das heißt also, die Mobilitätswende geht Hand in Hand mit der Energiewende und die Energiewende benötigt Wasserstoff, um die Netze zu stabilisieren, aber auch um emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen.
Ich muss mich gerade so ein bisschen erinnern, wie ich vor knapp 20 Jahren meine IAA besucht habe, damals noch als rasender Reporter mit Kamera und bei NTV und in Frankfurt dort auch in Wasserstoffautos als Shuttle über die IAA gefahren bin. Und da hat kein Mensch von Elektro gesprochen, sondern ganz viele von Wasserstoff. Kam in den Jahren danach ein bisschen anders. Sehen Sie jetzt mal konkret gefragt, das Thema Wasserstoff auch für Pkw in der Breite kommen?
Ja, tatsächlich hatten Sie den Wasserstoffverbrenner gesehen. Das war, glaube ich, meines Erinnerns. Ich war auf der gleichen Messe. Es war ein Hydrogen 7 von BMW. Und wie sich der Kreis so schließt, liefern wir tatsächlich unsere Brennstoffzellensysteme und unsere Tanksysteme an BMW, um dort entsprechend auch Brennstoffzellenprodukte anzubieten. Also wir sehen, dass im Langstreckenbereich für, sagen wir, die ungeduldigen Fahrer, die auch nicht 20 Minuten gerne warten möchten, wenn sie nachladen, da sehen wir ganz klares Potenzial auch für die Brennstoffzelle. Wenn wir natürlich in Richtung Stadtverkehr gehen, mittlere Verkehre, dann ist das Elektrofahrzeug absolut adäquat. Und wir verfolgen als Toyota den Multi-Pathway-Ansatz. Das heißt also, jedes Mobilitätsbedürfnis eines einzelnen Kunden ist immer individuell. Und was sind die richtigen Lösungen, die dann der Kunde benötigt? Und da sind wir absolut technologieoffen und bieten sozusagen den vollen Blumenstrauß an, von Vollhybriden ohne Stecker, die Plug-in-Hybriden, den Mitstecker, dann die reinen Elektrofahrzeuge, Mitstecker natürlich und dann Wasserstoff entsprechend auch für die Langstrecke. Und wenn wir über die Mobilitätswende sprechen, dann ist es genau wie bei Olympia. Die Welt kommt nach Paris zu Olympia, aber als globale Automobilhersteller müssen wir natürlich auch die Bedürfnisse der Kunden der Welt entsprechend berücksichtigen und deswegen sind wir so breit aufgestellt.
Das ist auch ein schönes Stichwort. Die UEFA hat bei der Fußball-Europameisterschaft teilweise sogar Parkplätze zugesperrt, damit die Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln umso mehr kommen. Also hat sie sozusagen in Busse und Bahnen getrieben. Wir haben an einigen Standorten in Deutschland gemerkt, was das mit der Infrastruktur gemacht hat. Ich sag mal, sind Sie froh, dass vielleicht das Internationale Olympische Komitee da ein bisschen entspannter unterwegs ist als die UEFA beim Fußball und vielleicht nicht die ganz großen Dampfhammer rausholt, wenn es darum geht, Leute zu was zu bringen beim Thema Mobilität?
Ja, ich weiß nicht, ob es weniger komplex ist, jetzt bei den Olympischen Spielen. Ich denke, die Sicherheits- und die ja, alle Vorkehrungen bezüglich Mobilität sind genauso gegeben. Aber Ihr Stichwort zeigt ja auch, kann man individuelle Mobilität verbieten? Und da ist unsere Meinung, das können wir natürlich nicht, sondern wir müssen Angebote schaffen, die sowohl individuell als auch die öffentlichen Nahverkehre entsprechend umfassen. Deswegen ist es bei uns nicht nur notwendig, dass wir Produkte anbieten, sondern dass wir auch vernetzt denken. Das heißt also, der öffentliche Nahverkehr, der muss sich vernetzen mit dem Individualverkehr. Und um dieses Forschungsfeld wirklich nach vorne zu bringen und schnell zu Ergebnissen kommen, bauen wir tatsächlich in Japan, in der Nähe des Mount Fujis, eine eigene Stadt, die heißt Woven City. Da wird das komplette integrierte Verkehrskonzept einmal verprobt über eine Software, die sowohl die Straßenverkehrsteilnehmer, aber auch die Bewohner, die Schilder, die Häuser, das Gesundheitssystem, alles möglich miteinander verknüpft und verwebt. Und deswegen nicht nur, weil wir Webstuhlhersteller sind, aber auch aus diesem Grund heißt eben Woven City. Also auf Ihre Frage zurückzukommen, ich halte nichts davon, den Kunden vorzuschreiben, weder was sie zu fahren haben, welchen Antrieb, noch ob sie privat oder öffentlich unterwegs sind, sondern wir müssen einfach als Industrie auch übergreifend durch Kooperation mit den Städten, mit den Landesregierungen entsprechend Angebote schaffen, wo wir Verkehre synchronisieren und verzahnen. Und wenn Sie an ein autonomes Fahrzeug denken, dann macht es absolut gar keinen Sinn, wenn jeder denkt, okay, mein individuelles, mit einer Person manchmal benutztes Fahrzeug fährt jetzt autonom in der Stadt. Weil in der Stadt gibt es natürlich Verkehrsprobleme, es gibt Emissionsprobleme. Und deswegen ist ein autonomes Fahrzeug nur als Substitut des jetzigen Fahrzeugs nicht absolut sinnvoll, sondern es muss in der Verzahnung, in der Vernetzung mit den entsprechenden Infrastrukturen dann gedacht werden.
Glauben Sie daran, was ist für Flottenmanagerinnen und Manager ja auch wichtig? Also nudeln die sich jetzt so ein paar Jahre durch und gehen die davon aus, dass sie in 4 Jahren, 5 Jahren den vollelektrischen, mit Ladesäulen gesäumten Fuhrpark sozusagen haben und die Leute eigentlich gar nicht mehr selbst Auto fahren müssen, sondern arbeiten können, während das vollautomatisch schon passiert? Ist das die Zukunft, auf die sich Flottenmanager in 4, 5 Jahren einstellen dürfen?
Erstmal ist 4, 5 Jahre, denke ich, viel zu kurz gesprungen. Also die Systeme sind noch nicht so weit. Und Sie müssen sich vorstellen, dass so ein System muss bei jeder Tages- und Nachtzeit, bei jeder Wettersituation, bei jeder Verkehrssituation, die hochgradig komplex ist, immer hundertprozentig reagieren. Und da ist noch ein langer Weg hin. Und autonomes Fahren, nur von einer Dimension zu denken, dass man sagt, okay, ich will kein Auto mehr fahren, sondern will gern was anderes machen, das ist vielleicht eine Richtung. Aber da wird es auch diverse Ausprägungen geben. Und unser Präsident hat damals, Akio Toyoda ist jetzt Chairman, hat immer gesagt, I don't want that a car becomes a soulless commodity. Heißt also, es muss immer noch ein bisschen Spaß daran sein, mit dem Fahrzeug zu fahren und eine gewisse Emotion entsprechend kreiert werden. Und da sind wir auch dabei. Wie kann so ein Spaß aussehen? Und ich will es nicht zu breit machen, meine Ausführung. Aber tatsächlich verproben wir in Japan gerade ein manuelles Schaltgetriebe für ein Elektroauto. Und da könnte man ja sagen, okay, was ist denn das für ein Quatsch? Ein Elektroauto braucht keine Schaltung. Aber genau der Punkt ist, kann man es trotzdem schaffen, diese Emotion des Schaltvorgangs, der Kupplung, kann ich die ins Elektrozeitalter mit hineinbringen? Ich weiß nicht, ob es jemals serienmäßig auf den Markt kommt, aber es zeigt einfach die Philosophie, dass man sagt, okay, wir forschen einfach an den Dingen, auch die vielleicht unmöglich erscheinen, um entsprechend dort, sagen wir mal, die Forschung weiterzutreiben. Letztes Stichwort dazu, wir haben ja unser Motto, das heißt Start Your Impossible, da sind alle Maßnahmen in Paris allumfassend beschrieben und es ist auch so ein bisschen das Mindset der Company, dass man sagt, okay, alles was schier unmöglich ist, ist die Herausforderung, dass man es vielleicht doch schafft. Und da sind wir inspiriert von den Athleten. Insofern schließt sich da der Kreis, zwischen der Mobilität für die Athleten, der Ambition der Athleten und was wir als Unternehmen realisieren möchten.
Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, die Flottenmanagerinnen und Manager haben es im Moment ja nicht so ganz leicht, oder? Wenn man sich mal ungefähr vergegenwärtigt, wie viele Entscheidungen die zu treffen haben, finanzielle Aspekte, Nachhaltigkeitsaspekte, die müssen ja auch irgendwann reporten, zumindest die der größeren Unternehmen und dann noch all diese Antriebsarten gematcht natürlich mit den Bedürfnissen und Wünschen und Vorbehalten manchmal auch der Mitarbeiter. Können Sie sich in die Lage all dieser Menschen reinversetzen und wie reden Sie mit denen? Was ist so Ihre Antwort?
Ja, also das beschreibt ganz klar, was mir auch die Händler widerspiegeln, die wiederum mit den Kunden täglich genau diese Situation haben, sowohl den Flottenkunden als auch den Privatkunden. Es ist momentan eine riesige Verunsicherheit im Markt. Aber als Toyota haben wir eben die Antwort, dass wir nicht nur ein Produkt und eine Antriebsart anbieten, sondern wir gehen da absolut in die Breite. Und deswegen ist vielleicht für viele, die keinen Zugang zur Ladeinfrastruktur momentan haben, so ein Vollhybrid ist vielleicht eine gute Lösung, weil besser als ein Benziner hat so ein Vollhybrid so Elektroanteile, schafft so 50% im Durchschnitt rein elektrisch zu fahren. Dann könnte man sagen, 50%, warum nicht 100? Aber 100 bedarf, dass man dann entsprechend den Zugang zur Infrastruktur hat, bedarf auch, dass man entsprechend die finanziellen Mittel hat. Und so ein Vollhybrid ist relativ erschwinglich und kann aber trotzdem schon die CO2-Footprint deutlich reduzieren. Also ich kann die Flottenmanager absolut verstehen und genauso sind die Kunden irritiert. Aber ich denke, was ganz wichtig ist, und das ist in vielen Gesprächen mit den Händlern, ist es auch, sagen wir, unser starkes Asset, dass so ein Händler, so ein Verkäufer dann einfach in der Breite beraten muss. Weil es geht nicht darum, was ist der richtige Antrieb, sondern die erste Frage muss sein, was ist dein Bewegungsprofil? Wie ist deine Nutzung? Wie ist dein Zugang zur Infrastruktur, um sich dann entsprechend zu nähern? Und bei Flottenkunden genau das Gleiche. Was sind die Total Cost of Ownership? In welcher Art und Weise wird die Flotte benutzt? Und wie kann ich dann als Flottenmanager, wie kann ich da meine Kosten optimieren, indem ich wahrscheinlich am besten ein gestreutes Portfolio an Antrieben anbiete, um auch das Risiko dann zu minimieren. Weil da gab es ja sicherlich in den letzten Jahren gab es da einige Entscheidungen, wo man gesagt hat, okay, wir wollen ganz vorne sein, aber dann hat es nicht funktioniert, weil die Nutzer es nicht angenommen haben, oder ich möchte ganz vorne sein mit einer anderen Technologie, dann hat es von den Kosten nicht hingehauen. Deswegen ist so eine Risikospreizung ist absolut sinnvoll, auch jetzt in der jetzigen Zeit, wo es noch eine gewisse Unsicherheit im Markt gibt.
André Schmidt war das, Deutschlandchef von Toyota. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und viel Spaß bei Olympia.
Herr Giersch, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss.
Das war Mittelstand Reloaded, der Podcast für KMU der DUB Unternehmermedien. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.